Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel.
Herzlich willkommen in einer weiteren Update-Episode in unserer Spezialreihe Das Trauma des 7. Oktobers. Ich bin Asaf Ze'evi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Diese Woche feierte Israel seinen 76. Unabhängigkeitstag. Naja, feiern beschreibt die diesjährigen Festlichkeiten nicht so ganz. Der Schmerz, der uns vor 225 Tagen angetan wurde, ist so frisch und die Sorge um die Entführten so präsent, dass die Freude überschattet wird. Dieses Jahr ist der Unabhängigkeitstag viel bescheidener gewesen. Alle Kommunen haben auf die üblichen Feuerwerkshows verzichtet. Bis auf eine Ausnahme. Inmitten des Gazastreifens zündeten Soldaten Feuerwerk an. Ihr Singen und Tanzen unterstreicht das Gefühl, ein Krieg ist irgendwie eine Parallelwelt, voller Paradoxe. Zu den Paradoxen gehört auch das Verhalten von Menschen und Organisationen in solchen Extremsituationen. Die Organisation UN Watch vermeldete diese Woche Diebstähle von Hilfsgütern durch UNRWA-Mitarbeiter in Gaza. In Gruppenchats ärgerten sich manche UNRWA-Mitarbeiter über Vorgesetzte, die Hilfsgüter nehmen und privat verkaufen. Ein weiteres Paradox sind die frischen Luftaufnahmen von UN-Fahrzeugen, die mit offenen Türen parken, sodass zwischen ihnen Hamas-Kämpfer schießen können. Auch das überrascht nicht mehr. Und noch ein Paradox, das von Anfang an bekannt ist und dennoch die Wahrnehmung dieses Krieges stark prägt, ist die Anzahl der Kriegstoten. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, korrigierte diese Woche die Anzahl der toten Frauen und Kinder um 50% nach unten. Vermutlich wird diese Korrektur kaum gehört. Und letzte Woche gab es noch ein Paradox. Diesmal nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in Malmö. An den Sicherheitskräften gemessen hatte die südschwedische Hafenstadt mit 55% Migrantenanteil, mehrheitlich muslimisch, das Potenzial, Kriegsschauplatz zu werden. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die 20-jährige israelische Sängerin Eden Golan und ihr Team könnte man mit denen eines US-Präsidentenbesuches vergleichen. Der Leiter des israelischen Geheimdienstes Shabak ist selbst vorgereist und war an der Absicherung beteiligt. Auf den sozialen Medien kursierten unter muslimischen Migranten und Migrantenkindern Gerüchte, das israelische Lied am ESC würde aus Schimpfwörtern über Palästina bestehen. Im Ernst. Es gab Aufrufe zur Gewalt, zu den Protesten kamen Muslime aus ganz Europa. Die örtlichen Sicherheitskräfte mit über 1000 Polizisten und schwereren Waffen scheinen gute Arbeit geleistet zu haben. Die Israelis waren in ihrem Hotelzimmer steril isoliert. Ein polnischer Journalist fragte die israelische Sängerin in einer Pressekonferenz, ob sie persönlich denkt, dass ihre Teilnahme am Song Contest alle anderen Teilnehmenden einer Gefahr aussetzt. Damit schob er ihr, der Bedrohten, von der keine Gewalt ausgeht, die Schuld an Gewalt, falls diese käme. Es ist nichts anderes, als einem Vergewaltigungsopfer die Schuld zuzuschieben, weil der Rock zu knapp war. Bei derselben Pressekonferenz legte sich die griechische Sängerin demonstrativ schlafend, als ihre Mitbewerberin aus Israel sprach. Bereits Monate vor dem Wettbewerb wollte Island nur dann teilnehmen, wenn Israel nicht teilnimmt. Die irische Sängerin musste weinen, als Israel zum Finale kam, und nicht aus Glück. Der britische Sänger nannte Unterstützer Israels Philosemiten abwertend, und die norwegische Band versprach ihren Rücktritt, falls Israel teilnimmt, was sie am Ende nicht eingehalten hat. Die ehemalige Vertreterin Norwegens, die die Punktzahl ihres Landes live vorlesen sollte, verweigerte im letzten Moment dies zu tun, wegen Israel. All das kam in Israel sehr wohl an. Es fühlt sich wie Mobbing an. Wenn du cool bist, wenn du der Mehrheit angehören möchtest, bist du gegen Israel. Den direkten Vergleich mit einem Mobbing brachte keine andere als die israelische Sängerin Eden Golan selbst. Ihre Eltern wanderten aus Litauen und der Ukraine nach Israel ein, wo sie auf die Welt kam. Als sie 5 Jahre alt war, zog die Familie aus beruflichen Gründen nach Moskau. Erst vor 2 Jahren, als Eden volljährig wurde, zog sie nach Israel zurück. Während ihrer Kindheit und Jugend in Moskau erlebte sie eine gesellschaftliche Ablehnung, einen Ausschluss. Es war eine ähnliche Dynamik mit ähnlichen Gefühlen wie beim ESC, erzählte sie im Nachhinein. Israel erreichte den 5. Platz. Hätte die Jury keine 50% der Gewichtung in der Punktvergabe und ginge es nur nach dem Publikum zu Hause, hätte Israel den 2. Platz erreicht. In vielen Ländern war Israel erster Favorit, darunter auch Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Kluft zwischen dem breiten Publikum und dem kleinen Kreis der Jury ist auffällig. Wer die Kunstszene kennt, weiß, dass dort der progressive, woke Ton zum Grundtenor gehört. Der norwegische Jurymitglied Daniel Owen gab öffentlich zu, Israel aus politischen Gründen keinen einzigen Punkt gegeben zu haben. Free Palestine, fügte er hinzu. In seiner Szene macht man sich mit solchen Aussagen beliebt. Künstler, die diesen Grundtenor nicht teilen, sind Ausnahmen und werden zu Außenseitern. Die Zuschauer zu Hause, die breiten Massen, teilten ihn offensichtlich nicht. Wie gesagt, ein Paradox. Aus der Türkei kamen diese Woche noch schärfere Töne. Der türkische Staatspräsident Erdogan unterschrieb einen Erlass, der jeglichen Handel zwischen der Türkei und Israel verbietet. Inzwischen wurde das Verbot teilweise reduziert, aber sein Schaden ist für beide Seiten spürbar. Aus Israel gehen Sicherheitssysteme, Bewässerungsanlagen, Kommunikationsprodukte und medizinische Geräte in die Türkei. Israelische Importeure kaufen vor allem Baustoffe und Baumaschinen von türkischen Herstellern. 1/3 der Zementprodukte in Israel stammt aus der Türkei. Dort schießen die Preise bereits in die Höhe. Die Produkte haben einen insgesamt guten Ruf in Israel und tiefe Preise im internationalen Vergleich. Und auch die Transportkosten von der Türkei nach Israel sind nicht hoch. Viele Autos, die in der Türkei zusammengebaut werden, wie manche Modelle von Toyota, Hyundai, Citroën und Renault, werden in Israel vermisst. In der Türkei verzichtet man damit auf rund 5 Milliarden US-Dollar. Einige türkische Hersteller werden die fehlenden Einnahmen sicher spüren. Die israelischen Käufer suchen schnell nach Alternativen. Wenn sie gute Alternativen finden, kommen sie wahrscheinlich nicht so schnell zum türkischen Markt zurück. Es gibt aber auch Beipässe. Man kann die Container über ein Drittland holen. Und wer den Umweg mit Mehrkosten vermeiden will, geht in eine Partnerschaft mit einem palästinensischen Importeur ein. Wenn die aufgeführte Empfängeradresse im palästinensischen Autonomiegebiet liegt, dürfen sich die Schiffe mit türkischer Ware doch auf den direkten Weg zu einem israelischen Hafen machen. Ob die Ware in der Tat nach Ramallah oder Nablus geht oder doch auf dem israelischen Markt bleibt, können die türkischen Behörden nicht kontrollieren. Ich kenne persönlich eine solche Partnerschaft. Einmal mehr sieht man, wie verwoben wir, Israelis und Palästinenser, sind. Dass Erdogan dieselbe islamistische DNA der Hamas teilt, wissen wir schon seit Jahren. Laut Erdogan ist die Hamas auch keine Terrororganisation. Das wiederholte er mehrfach in seiner eigenen Stimme. Diese Woche sagte er, über 1000 Hamas-Kämpfer seien in türkischen Krankenhäusern behandelt. Die Verhältnisse zwischen beiden Staaten wären mindestens eine ganze Episode wert. Sie gehen jedenfalls in keine gute Richtung. Vor rund 2 Wochen nahm ein 34-jähriger Mann ein Messer und verletzte einen Jerusalemer Polizisten mittelschwer. Andere Polizisten haben den Attentäter beim Angriff niedergeschossen. Die Identität des Attentäters ist außergewöhnlich. Ein türkischer Imam, der Teil einer Gesandtschaft gewesen ist. Erdogans Tochter postete ihre Gratulation. Der Attentäter sei ein Held, der mutig gegen die zionistischen Besatzer kämpfte. Schon früher hat sie die Fotos der Hamas-Führer Sinwar und Haniyeh kommentiert. Unschlagbare Helden der islamischen Umma, Nation. Die Werte der elterlichen Erziehung sind bei ihr wohl angekommen. Und was macht der Krieg selbst? An der Grenze zum Libanon können wir wiederholen, wie seit Monaten, unverändert. Aber ich möchte diesmal doch ein Beispiel nennen, für eine konkrete Vorstellung dessen, wie es aussieht. Vor wenigen Tagen fuhr ein israelischer Zivilist nach Adamit, einem Ort an der Grenze. Wie alle Orte an der Grenze, wird auch Adamit nicht mehr von seinen Einwohnern bewohnt, sondern von Soldaten. Der Zivilist wollte Soldaten Spendenpakete zum Unabhängigkeitstag bringen. Unterwegs sah er, wie eine Soldatengruppe von einer Rakete getroffen wurde. Er wollte helfen, die Hisbollah-Kämpfer hielten ihn für einen Soldaten und feuerten eine zweite, präzise Rakete direkt auf ihn ab. Er starb sofort. Daraufhin gab es in Israel das Grün für eine Liquidierung auf höherer Ebene in den Reihen der Hisbollah. Am späten Abend trafen drei israelische Raketen Hussein Ibrahim Maki, während er mit seinem Bodyguard im Auto im Südlibanon fuhr. Beide sind tot. Maki war oberster Befehlshaber des Südkommandos der Hisbollah, also der gesamten Region, von der aus die Hisbollah Israel beschießt. Weitere Verletzte gab es nicht. Es zeigt, wie eng die Israelis Hisbollah-Aktivisten verfolgen. Entlang der 80 Kilometer langen Grenze befinden sich aktuell nahezu 100.000 Soldaten. Die Raketen und die Drohnen kommen trotzdem immer wieder. 3-4 Alarme gibt es an einem ruhigen Tag. Am 7. Mai waren es 78. Aber nicht vergessen, wir sprechen über einzelne Kilometer von der Grenze. Im restlichen Land merkt man das nicht. Zurück nach Gaza. Dort sind wesentlich weniger Soldaten als an der libanesischen Grenze, aber aktuell mit rund 10.000 mehr als in den letzten Wochen. Sie kämpfen an drei verschiedenen Stellen parallel. Zwei, im Zentrum und Norden des Streifens, sind Gebiete, von denen sie bereits abgezogen sind. Die Hamas bemüht sich dort um den Wiederaufbau ihrer Kampffähigkeiten. Vereinzelt schießen sie auch Raketen. Daraufhin ziehen die Israelis wieder hin. In 3 Tagen wurden über 100 Hamas-Kämpfer getötet. Die dritte Stelle ist Rafah. Dort werden israelische Panzer immer tiefer gesichtet, auch in dichter bewohnten Teilen. Inzwischen verließen mehr als 500.000 Menschen das Gebiet. Israels Operation in Rafah führte zur frontalen Konfrontation mit seinem wichtigsten Verbündeten, den USA. Die USA verzögern eine Lieferung von Bomben im Gewicht von 500 Kilo bis zu einer Tonne. Die medienwirksame Verzögerung ist ein Druckhebel auf Israel, damit es Rafah nicht vollständig einnimmt. Die USA sind überzeugt, dass Israel die Kontrolle der Hamas im Gazastreifen auch ohne Rafah zum Einstürzen bringen kann. Konkret heißt es, Israel sollte die Hamas-Führung chirurgisch suchen und fangen, ohne eine klassische Bodenoffensive. In den letzten Tagen zitierte die Washington Post 4 verlässliche amerikanische Quellen, die USA hätten hochqualitative Informationen über den Ort, in dem sich Hamas-Chef Sinwar versteckt. Es sollte Khan Yunis sein, das die israelische Armee vor über einem Monat verlassen hat. Die Infos würden sie den Israelis geben, wenn sie im Gegenzug auf eine Bodenoffensive in Rafah verzichten würden. Falls das stimmt, bleibt die Frage nach dem Sinn. Denn wenn das Fangen Sinwars zum Kriegsende führen würde und das Ende des Krieges auch Ziel der USA ist, warum die Bedingung? Es sieht jedenfalls nach einem weiteren Druckhebel aus. Der Gedanke über das Ende dieses Krieges ist der Grundgedanke unseres heutigen Vertiefungsthemas. Wie kann dieser Krieg enden? Oder wie enden Kriege generell? Die Vorstellung eines klaren Sieges, einer darauffolgenden neuen, akzeptierten Ordnung, ist verführerisch. Realistisch ist es wohl kaum. Dazu sollten wir uns im Klaren drüber sein. Krieg ist nicht gleich Krieg. In der Antike hat die siegende Seite den verlierenden Gegner oft vollständig ausgerottet. Alle Männer eines Stammes oder einer Stadt im Kampfalter wurden schonungslos getötet, die anderen verschleppt und versklavt und das Eigentum erbeutet. Im europäischen Mittelalter setzte man dem ein Ende. Könige sicherten den Fortbestand der Dynastie ihrer Gegner, damit ihre Gegner künftig auch den Fortbestand ihrer eigenen Dynastie sichern. Es entwickelte sich eine Kriegsmoral mit Regeln. Als Könige immer weniger zu sagen hatten, endeten Kriege mit kollektiven Abkommen, mit Verträgen. Die verlierende Macht zahlte meistens mit Land, das zum Sieger überging. Die Abkommen, oft Friedensverträge, wurden manchmal ausgehandelt. In einigen Fällen akzeptierten sie beide Seiten. Manchmal wurden sie aber aufgezwungen, oft durch Supermächte oder mehrere Verbündete, die zusammen deutlich stärker waren als die Verlierer. Der Erste Weltkrieg endete so. Die Alliierten entschieden knallhart und ziemlich rücksichtslos über die Zukunft von zum Beispiel Österreich, Deutschland und Ungarn. Die Frustration säte die Samen des nächsten Krieges, der noch viel schlimmer war. Der israelische Unabhängigkeitskrieg endete 1949 ohne Friedensverträge. Israel wollte einen gesamten Friedensvertrag. Seine arabischen Nachbarstaaten waren aber nur für Waffenstillstandverträge mit Linien bereit, die sie für temporär hielten, bis sie stark genug würden, um Israel in einem nächsten Krieg zu vernichten. Israels nächsten Kriege endeten meistens mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrates. Das ist jedenfalls der formelle Weg gewesen. Dahinter stand im Normalfall eine Entscheidung der USA, von denen Israel abhängig ist, den Krieg zu dem Zeitpunkt zu beenden. Der Zeitpunkt kam, als der internationale Kredit aufgebraucht wurde. Bei jedem Kriegsausbruch läuft im Hintergrund eine Art politische Sanduhr oder mehrere Sanduhren. Sie laufen nicht gleichmäßig. Ein tragischer Fehler, bei dem viele Unbeteiligte umkommen, kann die Sanduhr immens beschleunigen. Bislang waren die Kriege Israels eher kurz. Der Sechstagekrieg von 1967 dauerte in der Tat so lang wie sein Name. Der Yom Kippur-Krieg 1973 war 18 Tage lang. Der Zweite Libanon-Krieg dauerte 34 Tage an. Bislang war der Unabhängigkeitskrieg mit 20 Monaten der längste. Der Krieg vom 7. Oktober hat nun seinen 8. Monat begonnen. Hisbollah und die Islamische Republik des Irans, die hinter ihr steht, haben keine Sanduhr. Sie haben Geduld und sind überzeugt, dass sie Allahs Krieg führen. Und er wird sowieso früher oder später siegen. Aber auch dieser Krieg wird ein Ende haben. Im Hintergrund laufen zwei Sanduhren. Die USA haben ihre Präsidentschaftswahlen im November. Sobald Joe Biden mehr wie ein Kandidat als ein Präsident auftreten muss, läuft die amerikanische Sanduhr zu Ende. Und auch die Israelis haben ihre Sanduhr. Am 1. September wird die Schule wieder anfangen. Spätestens dann sollten die Evakuierten vom Norden wieder in ihren Häusern sein. Jetzt haben wir die geläufige Spekulation in Israel über den Zeitpunkt angesprochen, wann der Krieg vom 7. Oktober enden würde. Aber wie würde er enden? Die Vorstellung der islamisch motivierten Hamas, Hisbollah und des Irans steht im direkten Zusammenhang mit ihrem Verständnis über Allahs Rolle. Man kann gewisse Abkommen vereinbaren, bis sie wieder stark genug sind und den Heiligen Krieg wieder führen werden. Im Ernst. Am 5. Mai sagte Osama Hamdan vom Politbüro der Hamas, nach dem 7. Oktober, und ich zitiere wörtlich, kann die Diskussion nur über Palästina vom Fluss bis zum Meer und über Israels Ende sein. Israels Ende heißt aber nicht die Vernichtung der Israelis. Sie sind dazu eingeladen, als Bürger des palästinensischen Staates oder als Ausländer zu bleiben. Das ist relativ gemäßigt. Im Oktober 2021, 2 Jahre vor dem Überfall auf Israel, veranstaltete die Hamas die Endzeitkonferenz. Endzeitversprechen, so heißt ein Komitee der Hamas, das 2014 gegründet wurde. Auf der Konferenz formulierten sie mit 20 Paragraphen ihre Politik am Tag nach Israels Ende. Das Ende, schrieben sie, wird ein historisches, beispielloses Ereignis sein, das in wenigen Jahren kommen wird. Sie würden eine Unabhängigkeitserklärung geben, die die, wörtliches Zitat, arabische und islamische Tiefe des Staates unterstreichen würden, als Fortsetzung der Erklärungen von Omar, dem Kalifen, der das Land 10 Jahre nach Mohammeds Tod eroberte, und von Saladin, der die Kreuzritter besiegte. Sie gehen in ihrem Plan auf konkrete Details ein, wie zum Beispiel ein Armeegesetz, Einwanderungsgesetze und sogar kommunale Gerichte. Kämpfende Juden würden getötet. Flüchtenden Juden sollte man die Tore öffnen und sich ergebende Juden würde man entweder bleiben lassen oder später vertreiben. Systemrelevanten Juden wie Ärzten, Ingenieuren, Juden, die im technologischen Bereich und in der Industrie einschließlich Militärindustrie tätig sind, sollte man die Ausreise erstmal verbieten. Israels Vision über das Ende des Krieges sieht etwas anders aus. Ein entmilitarisiertes Gaza und Südlibanon für ein sicheres Wohnen in jedem israelischen Ort wären die Hauptziele. Die Befreiung der Entführten wäre ein Herzenswunsch, auch wenn es inzwischen nur noch über 33 von ihnen sichere Indizien gibt, dass sie leben. Eine Normalisierung mit Saudi-Arabien und eine regionale Koalition gegen den Iran und seine Proxy wäre ein etwas ferneres Ziel. Beide Visionen treffen sich nicht. Nicht, weil beide Seiten einfach hartnäckig sind, sondern weil beide Seiten völlig andere Wertesysteme haben. Ihre Werte haben andere Quellen. Die Alliierten des Zweiten Weltkrieges konnten die deutsche Kapitulation annehmen. Das Dritte Reich hörte auf zu existieren, Deutschland aber nicht. Deutsche wurden nicht massenweise exekutiert. Es war möglich, weil alle Beteiligten dieselben Wertesysteme hatten. Und das trotz des schrecklichen moralischen Versagens im Dritten Reich. Die Werte, die die Jahrhunderte vor dem Dritten Reich die Deutschen geprägt haben, blieben trotz der 12 Jahre seiner Existenz die Basis. An ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas oder der Hisbollah würde sich dauerhaft nur Israel halten, weil die anderen solche Friedensabkommen als eine Stärkungspause verstehen. Eine weitgehende Entmilitarisierung Gazas bleibt dennoch realistisch. Dafür ist aber eine Macht nötig, die klar für Recht und Ordnung sorgt. Wenn internationale Truppen die Aufgabe übernehmen würden, wäre es für alle vorteilhaft. Angenommen, sie sind bei Bedarf kampffähig und willig, denn dieses Modell hat mit UN-Truppen im Südlibanon absolut nicht funktioniert. Eine höhere Legitimation hätten solche Truppen, wenn sie aus arabischen Staaten kämen. Zumindest in westlichen Augen ist es weniger brisant, wenn arabisch-muslimische Truppen für Recht und Ordnung auf arabisch-muslimischen Straßen sorgen. In palästinensischen Augen wären diese Soldaten und deren Staaten Verräter, die mit den Feinden Israel und dem Westen kooperieren. Sie würden es ihnen übler nehmen als Soldaten aus Europa oder aus anderen Regionen. Das ist der Grund, weshalb Ägypten und Saudi-Arabien dem amerikanischen Angebot, diese Aufgabe anzunehmen, verweigerten. Aktuell versuchen die USA, Marokko und die Emirate zu gewinnen. Manche Experten in Israel glauben nicht, dass es realistisch ist. Alle Friedenstruppen müssten mit Israel sowieso koordiniert arbeiten. Israelische Einheiten müssten gelegentlich gezielte Razzien ausführen. Das Risiko, sich vollkommen auf andere zu verlassen, kann sich Israel nicht leisten. So läuft es koordiniert mit der palästinensischen Autonomiebehörde in ihren Gebieten seit Jahren, mit erfolgreichen Ergebnissen. Falls sich keine internationalen Friedenstruppen finden lassen, sagen diese Stimmen, müsste Israel eine Militäradministration in Gaza einführen. Wieder einführen, besser gesagt, denn das gab es vor der Gründung der palästinensischen Autonomiebehörde und der Abgabe Gazas an Arafat bis 1994. Die Welt wird es nicht lieben und Israel als Besatzer ständig auf die Anklagebank setzen. Aber das scheint vielleicht das kleinere Übel im Vergleich zu den Alternativen zu sein. Wenn die Hamas wieder die Kontrolle über Gaza nehmen würde, würde der Preis rasch deutlich steigern. Ich verstehe jeden, der einen Waffenstillstand wünscht. Das Problem ist, dass er nicht versteht, dass dieser Begriff aus einem Wörterbuch einer anderen Kriegssprache stammt. Der Sprache symmetrischer Kriege zwischen Staaten, was hier in die irre und größere Gefahr führt. Und generell habe ich den Eindruck, dass die Ära symmetrischer Kriege zwischen Staaten mehr und mehr zur Vergangenheit gehören wird. Selbst Russlands Überfall auf die Ukraine mag nur im ersten Blick so wirken. Russland benutzt die Semantik aus dieser Begriffswelt. Es handelt aber nicht danach. Massaker gegen Zivilisten und die Aussendung zivil gekleideter Sicherheitskräfte, die Regionen destabilisieren und eine russische Intervenierung legitimieren sollten, ist eine andere Kriegsmoral. Und diese Bedrohung betrifft mehrere Regionen in Europa. Auch dort würde jeder Friedensvertrag vermutlich als Sprungbrett zum nächsten Überfall dienen. Manche Kriege dieser Welt endeten so, dass sich jede Seite als Siegerin sah und ihre Leistungen zu Hause betonte. An sich eine wörtliche Win-Win-Situation. Um den Ausgang eines Krieges als einen Sieg zu vermarkten, braucht man sogenannte Siegesbilder. Ein symbolischer Akt, der die Überhand der einen Seite quasi beweist. Die sowjetische Fahne auf dem Reichstag machte jedem klar, dass der Krieg vorbei war und wer ihn verloren hat. Die Nürnberger Prozesse zeigten allen, dass die Gerechtigkeit doch getan wird, obwohl sie nur die Spitze des Eisbergs der Verbrecher auf die Anklagebank setzte. Die Fotos israelischer Soldaten im Parlamentsgebäude in Gaza oder vor dem Gericht der Hamas und israelische Fahnen am Rafah-Grenzübergang sind ebenfalls solche Siegesbilder. Lieber als die Tötung von Sinwar und der anderen Hamas-Führer wünsche ich mir sie auf der Anklagebank. Wer den 7. Oktober geplant und befohlen hat, soll vor Gericht gebracht werden als Symbol des Sieges und des Rechtes. Auch heute beenden wir die Episode mit einem Einzelschicksal. Ohad Cohen wurde 1980 in Kibbutz Be'eri geboren und aufgewachsen. Er hatte die typische Laufbahn eines Israeli. Nach der Schule Wehrdienst, nach dem Wehrdienst eine längere Reise. Bei ihm ging es in den fernen Osten und nach Australien. Gearbeitet hat er als Data Editor für die Großdruckerei des Kibbutzes, Dfus Be'eri. Dfus Be'eri, Be'eri Druck, war die wichtigste Einnahmequelle des gemeinschaftlichen Ortes. Vor 11 Jahren heiratete er Sandra. Sie bekamen 3 Kinder, Liam, Dylan und Mila. Nachdem seine Geschwister aus unterschiedlichen Gründen ins Ausland gingen, kümmerte er sich recht alleine um seine Mutter, die ebenfalls im Kibbutz wohnte. Sein Vater war schon seit einigen Jahren tot. In den letzten Jahren wechselte Ohad den Job und ging zu einem Technologieunternehmen in Tel Aviv. Trotz der 1,5-stündigen Fahrt pro Strecke wollte er im Kibbutz wohnen bleiben. Als eine Kollegin ihn fragte, weshalb er nicht in die Nähe der Arbeit zieht, erklärte er, wie paradiesisch das Leben dort sei. Aus dem Paradies wurde die Hölle. Am Morgen des 7. Oktober ging die Familie in den Luftschutzraum. Ohad bekämpfte die Terroristen, die ins Haus kamen. Vor den Augen der Familie wurde ihre jüngste Tochter ermordet. Mila ist das jüngste Opfer des 7. Oktober. Sie kam erst im Dezember 2022 zur Welt und wurde im Alter von 9 Monaten erschossen. Erst dann schossen die Hamas-Terroristen Ohad ins Bein und anschließend töteten sie ihn. Sandra, schwer verletzt, und die beiden Söhne wurden erst am späten Abend evakuiert. Ein paar Tage später wurde mitgeteilt, dass Ohads vermisste Mutter ebenfalls ermordet wurde. Ich weiß, dass es schwer ist, die Einzelschicksale zu hören, aber nur so werden wir nicht vergessen, weshalb dieser Krieg ausgebrochen ist und was sich nie wiederholen darf. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen in eine Pause über Pfingsten und melden uns mit dem nächsten Update in 3 Wochen wieder.